Und deswegen durfte ich einspringen heute, war so nicht geplant. Aber ich habe ein Thema aufs Herz bekommen, das ich heute mit euch teilen möchte. Das würdest du als Prediger eigentlich freiwillig nicht raussuchen. Aber irgendwie war es trotzdem im Raum, wo ich gedacht habe, nee, es ist gut, darüber zu sprechen. Ich würde mir wahrscheinlich auf YouTube nicht unbedingt die Predigt anhören zu so einem Thema und jetzt präsentiere ich es euch. Gell? Jetzt habe ich euch schon verloren oder gewonnen, ich weiß noch nicht. Aber ich danke dir, Vater, dass du heute Morgen hier bist und dass die Sicht, wie du die Dinge siehst, uns wirklich frei macht und uns in so scheinbar schwierige oder erdrückende Themen eine Perspektive gibt, die die Leichtigkeit deiner Nachfolge ins Spiel bringt. Und das bete ich heute Morgen, dass es wirklich frisch und aus deinem Herzen kommt, was du zu sagen hast. Amen. Ja. Wenn man das Thema, das ich heute dabei habe, und ich sag's euch gleich, um was es geht, es dauert jetzt keine halbe Stunde, bis der Teaser vorbei ist. Wenn man das Thema mit einer religiösen Brille anschaut, wo so noch ein bisschen die eigene Fähigkeit, da durchzukommen, mit im Spiel ist, sondern ein bisschen ich selber da gefragt bin, das irgendwie zu managen, wenn man es aus der Brille sieht, dann ist das Thema echt schwierig. Da kriegst du beim Vorbereiten oder Frust und denkst, oh nee, das schaffe ich eh nicht. Und Religiosität ist für mich alles, was zu dem vollbrachten Werk von Jesus noch ein bisschen was hinzufügen will. Wo nicht alles wirklich vollbracht ist und ich empfange und es aus mir rausfließt, sondern da ist was vollbracht, aber so ein bisschen was muss ich ja schon noch tun, damit es dann Wirklichkeit wird. Und es ist so diffizil, so feinfühlig, dass wir das vermischen. Ich komme nachher noch drauf, dass wenn das so ein bisschen mit reinspielt, dann habe ich euch gleich verloren, wenn es um das Thema geht. Aber was ich immer tief in meinem Herzen spüre, wenn ich das vollbrachte Werk von Jesus als die Tatsache schlechthin betrachte, die mir mein Leben in diesem neuen Bund ermöglicht, dann macht selbst die Betrachtung von dem Thema richtig Spaß. Und ich habe echt Freude gehabt bei der Vorbereitung und ich hoffe, ich kann euch eine Botschaft vermitteln, die es wirklich leicht macht, wo kein Druck und keine Versagensängste aufkommen, sondern eine Freude über eine freimachende Botschaft. So, jetzt kommt das Thema. Es ist eine Frage. Die Frage heißt, wie können wir in Versuchungen der Sünde erfolgreich widerstehen? Oh, Peter. Ihr habt vorhin überlegt, ob es lasse und das Römer 8, Vers 29 aufgreife und Römer 8, Vers 28 hatte ich auf dem Herzen und habe gedacht, Gott, habe ich falsch gehört? Nein, ich bleibe dabei. Ich hoffe, dass Gott was vorhat mit der Predigt und ich glaube dran. Die ist hauptsächlich für mich. Das, was jetzt kommt, ist das, was mich bewegt. Und wenn es euch auch bewegt, dann ist gut. Und wenn ich so ein Thema angehe, dann ist manchmal so, dass ich denke, boah, mich verspult, das Bild kommt gar nicht so schön raus. Der Beamer hat so einen Kontrast wie da heute mein Bildschirm, gell? Also der verdreht so ein bisschen Auge, hängt Zunge raus und weiß nicht in dem Hamsterrad dahinter, wo vorne ein Hinde ist. Und ich glaube, wenn ich das Thema vor 5 Jahren gepredigt hätte, wäre es eine komplett andere Predigt geworden wie heute Morgen. Da hätte ich Druck empfunden bei mir und ich hätte Druck ausgeübt auf euch. Das war so ein bisschen mein Stil. Streng dich an, wenn es um Versuchungen geht. Na, so, Fahne hoch, kämpf den Kampf des Glaubens, wie auch immer der für jeden aussieht. Dann hätte ich ein paar Ratschläge gehabt, Strategie, wie ihr damit umgeht, aber wahrscheinlich hätte ich auch viel Verurteilung drin gehabt. Gott sei Dank sind wir 5 Jahre später und es wird heute wahrscheinlich was völlig anderes, vielleicht wie ihr auch vermutet. Und ich habe gemerkt, das Evangelium an sich ist was Einfaches. Jesus sagt, es ist vollbracht. Eigentlich ist einfach. Kompliziert wird es immer dann, dass man nicht wisset, wohin und vorne ist, wenn man nämlich genau das tun, was ich vorher gesagt habe. Es ist vollbracht, ja, aber. Es tust noch ein bisschen was dazu, ja, aber. Und wenn ich dann die Vermischung beginne von dieser absolut vollständigen Gnade, von der wir singen, und ich bin aber immer noch in der Denkweise, wie ich groß geworden bin, ich muss was tun, damit Gott mit mir zufrieden ist. Für mich ist so, wenn ich über gesetzliches Denken spreche, alter Bund spreche, dann ist das so mein Hauptthema. Ich muss doch nur was tun, damit Gott mit mir zufrieden ist. Das ist so, da hat jeder eine andere Ansicht, aber das bewegt mich, wenn ich über das Thema spreche. Und bei mir ist das tatsächlich oft der Fall gewesen. Ja, Jesus ist mein Retter, aber ich muss doch noch ein bisschen was tun, damit er mit mir zufrieden ist. Und dann sieht man so aus. So habe ich mich immer wieder gefühlt als Christ und das habe ich oft auch weitergegeben. Und offiziell, ne? singen wir Jesus, mein Retter. Und inoffiziell denke ich, ich muss doch noch ein bisschen was für meine Rettung tun. Offiziell bekennen wir alle, wir leben im neuen Bund der Gnade. In uns drin ist ganz tief versteckt manchmal die Kultur, in der wir groß geworden sind, in dieser Religiosität. Und deshalb ist mein Weg der letzten Jahre, zu dem ich euch einladen möchte, wirklich eine, ich nenne das Wort, eine Radikalität, in dem ihr euren Glauben lebt. Eine ganz klare, bewusste Entscheidung, und der ganze Hebräer und Jesus lädt uns dazu ein, nur noch in dem Neuen zu leben und das Alte hinter uns zu lassen. Das kommt dann nicht von mir. Das kommt auch nicht von einem Hirten oder von nur jemand. Das geht's ja überhaupt gar nicht. Sondern es geht darum, wie hat sich Jesus unsere Nachfolge gedacht? Dass man so endet? Nee. Also da habe ich zumindest keine Lust mehr drauf. Und ich habe halt auch gemerkt, warum ich das nicht so loslassen will. So dieses, es kommt dann noch ein bisschen auf mich an. Weil wenn es ein bisschen auf mich ankommt, dann kann ich am Ende des Tages auch sagen, ah, guck mal, heute habe ich dieser Frau da in der Werbung widerstanden. Ne? Heute bin ich an dem Paar Schuhe vorbeigekommen, ohne dass der Wunsch aufgekommen ist, ich muss jetzt unbedingt haben. Es steckt einfach halt der Wunsch dahinter, so ein bisschen Bedeutung zu haben durch das, was wir tun. Und das hindert mich, hat mich oft gehindert, in dieses Neue vollkommen reinzukommen. Nämlich zu sagen, es ist alles von ihm vollbracht und von mir gibt's gar nichts mehr dazu zu tun. Das macht uns zuerst mal nackig. Da gibt's nichts mehr, auf was ich an mir stolz sein kann. Und das ist der einzige Preis, den wir bezahlen müssen, um in dieses neue Leben hineinzukommen. Es ist nichts mehr, was ich ihm vorweisen kann. Und es widerspricht unserer egoistischen Natur, in der wir groß geworden sind. Sei es von der Kirche erzogen, sei es von der Gesellschaft. Und Jesus ist so viel anders. Und ich liebe das in Chosen, gewöhnlich ein anders. Manchmal ist es angenehm, manchmal unangenehm. Aber heute gibt es eine angenehme Überraschung zu der Frage, wie wir in Versuchungen gut mit Sünde umgehen und ihr widerstehen könnt, ohne nachher in Burnout zu landen oder auf irgendwelche Strategien zurückzukommen. Jesus selber lädt uns ein, nämlich genau mit dieser Vermischung, mit diesem eigenen Tun, auch in der Versuchungsfrage, da damit aufzuhören. Und er hat ein Bild, ich mache so ein paar kurze Ausflüge, bevor ich dann auf die Antwort für die Frage komme, weil es ein bisschen ein Grundverständnis braucht. Er hat ein Bild gebraucht in Markus 5, Vers 36. Eigentlich ist Lukas 5, Vers 36. Hab's beim Kopieren nicht ausgewechselt, also wenn ihr es nachher sucht, könnt ihr bei Lukas suchen. Und dort gebraucht Jesus ein Beispiel, ein Gleichnis, um dieses mit dem alten Bund, mit dem neuen Bund, mit Gesetz und Gnade uns mal vor Augen zu malen, was da so schieflaufen kann. Und er sagt hier, Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid und flickt damit ein altes. Sonst ist das neue Kleid zerschnitten und zu dem alten passt das herausgeschnittene Stück ja gar nicht. Und ich habe mit denen Gleichnisse und mit neuer Wein, alte Schläuche, ich konnte mit dem nichts anfangen. Ich bin, jahrelang war das für mich so ein Buch wie sieben Siegel und ich habe es nicht kapiert, weil ich über Bündnisse und das Zeug überhaupt keine Lehre bekam. Jetzt, heute, verstehe ich dieses Beispiel so gut, weil es mein Leben war. Ich habe immer noch, auch nach der Errettung von Jesus, dieses alte Kleid irgendwie wie angehabt. So dieses zerfetzte Lumber. Ich habe gesucht nach einem irgendwie guten Kleid, aber ihr kennt es hier, wenn man Sachen flickt, man nimmt einen Flicker, man klebt es drauf oder man näht es drauf. Und meine Bekehrung war, ich lasse mein Denken gleich, ich muss noch irgendwas tun, damit Gott mit mir zufrieden ist, aber so ganz grundsätzlich bin ich gerettet. Und dann passiert mir was, dann nehme ich so einen Gnadeflicker und bepp den auf mein Kleid drauf. Dann passiert wieder was, dann nehme ich so einen Gnadeflicker aus einem neuen Kleid, schneide ich das raus und klebe mir auf das alte das Ding drauf. Ich meine, das macht kein Mensch von uns, oder? Manchmal haben wir ein neues Kleid an und dann wird vom Alter was weg, aber Jesus sagt bewusst, niemand nimmt das alte Kleid und schneidet aus einem neuen Kleid was drauf. Und die Antwort, die Jesus hier nicht gibt, aber die ist ja so offensichtlich, die nimmt Paulus später auf in seine Briefe. Darum, ich habe das Alte ausgezogen und habe Christus angezogen. Also die einzige Frage, wie wir aus dieser Vermischung von, ich muss doch noch was tun, um in Versuchungen der Sünde standzuhalten, da kommt's da, streng dich an, Markus, sei doch kein so Weichei, spiel mal den harten Mann, wenn es um gewisse Themen geht, oder also Martina, die kann ich auch nehmen, rise up, woman, und ne? Nee, die einzige Möglichkeit ist, zieh den scheiß alter Lumbe aus und flicken doch nicht mit was Neuem. Zieh das alte Kleid aus und zieh das neue Kleid vollkommen an. Und wenn wir das tun, und das passiert bei mir die letzten Monate, dann macht das Evangelium wirklich Spaß. Dann ist die gute Botschaft von hier drin nicht irgendwie so eine Mischung, die einmal Spaß macht, einmal nicht. Einmal Spaß macht, einmal nicht. Sondern dann ist jedes schwierige Thema wirklich gut. Okay. Wie können wir in Versuchungen der Sünde erfolgreich widerstehen? Was soll ich damit ausdrücken? Aus eigener Kraft geht's nicht. Oder ich bin am Ende des Tages stolz auf was, wo ich eigentlich gar nicht stolz sein sollte. Oder ich lebe in der größten Verdammnis, weil ich komplett versagt habe. Das ist Baum der Erkenntnis, Gut und Böse, Gesetz, Stolz oder Verdammnis. So ist mein Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und Jesus möchte uns aus der Nummer rausnehmen. Und wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dann sollten wir uns noch kurz das Wort Sünde angucken. Das lag mir auf dem Herzen heute Morgen. Also heute, manche aus der Gemeinde rufen so ein bisschen noch Schwarzbrot. Heute gibt es ein bisschen Schwarzbrot und Müsli mit Vollkorn und nicht die weichgespülte Haferflocke. Sünde heißt vom griechischen Urwort her Harmatia. Und Harmatia bedeutet so viel wie nicht zu treffen. Ne? Also jeder von uns hat unter dem Wort Sünde alles mögliche im Kopf. So, dem einen geht das, dem anderen das. Aber Sünde ist eigentlich, ich schieße am Ziel vorbei. Deswegen so die ganzen Pfeile, die um die Zielscheibe rumgehen. Nicht treffen. Ne? Das Ziel verfehlen oder eine Verfehlung. Und für mich so im Umkehrschluss heißt es, da wo ich mit meinem Leben Dinge tue, die nicht Gottes Ziele entsprechen, das ist Sünde. Da, wo ich mit meinem Leben nicht Gottes Ziel treffe oder Gott ein ganz anderes Ziel hat und ich da vorbeischieße, das ist eine Verfehlung, das ist eigentlich Sünde vom Ursprung her. Ja, aber was ist das jetzt? So mal ganz praktisch. Da müssen wir uns fragen, okay, welche Ziele hat denn Gott? Und jetzt nehme ich mal meine Ehe. Das Ziel in der Partnerschaft ist, also was könnte ein mögliches Ziel in der Partnerschaft sein, ihr Eheleute, Verlobte oder frisch Verliebte? Einheit, Treue. Ich habe tatsächlich Einheit aufgeschrieben. In der Gemeinde starb ich auch Gottes Ziel Einheit. So, und die Frage ist, was ist dann Sünde in einer Ehe oder in einer Beziehung? Alles, was zwischen die Einheit kommt. Da, wo eine Distanz zwischen mir und meiner Frau ist. Wo ich vielleicht Dinge verschweige. Wo ich die Einheit, wo ich dann beleidigt ins Zimmer gehe. Also alles Verhalten, wo nicht die Einheit, was nämlich Gottes Absicht ist in unserer Ehe, was dem widerspricht, das ist Sünde. Und ich habe gemerkt bei mir, ich habe Sünde oft nur auf moralische Dinge runtergebrochen. Wir haben es uns einfach gemacht, so die sichtbare moralische Dinge, das ist Sünde. Und so habe ich früher oft hier aufgetreten. Aber Sünde ist so ein viel, viel breiteres Feld. Deswegen ist auch das Versuchungsfeld ein viel, viel breiteres als nur das oder das, was man sichtbar sieht. Thema Leiterschaft. Was ist denn Gottes Ziel bei Leiterschaft? Ne? Jetzt haben wir hier auch ein Leitungsteam, wir haben keinen Hauptleiter mehr, weil wir gemerkt haben, das ist nicht Gottes Ziel für uns. Aber so, was ist Ziel für Leiterschaft generell? Was denkt ihr? Demut wäre eine Haltung. Wäre eher eine Haltung für mich, aber eine wichtige. Ja. Menschen an der Hand nehmen, ja. Einheit. Vision entwickeln wäre sowas. Ich habe von Multiplikation. Naja, mir bewertet schon wieder alles, gell? Genau. Für mich ist es, Menschen in eine Mündigkeit zu führen. Das sehe ich bei Jesus. Er hat seine Jünger so in den 3 Jahren mündig gemacht, dass sie ohne ihn auskamen. Und überall, wo Leiterschaft nicht in Mündigkeit führt, sondern in Abhängigkeit und Manipulierer anfängt, unterdrückt, da und dort tut, ich gucke mich selber an, es war lang mein Spiegel, da ist es am Ziel vorbei, das Gott vorhat. Ja? Deswegen einfach nur mal die 2 Beispiele. Es ist, wenn es um das Thema Versuchungen geht, wie wir ihr widerstehen können, das ist ganz wichtig. Sünde ist nicht nur, was ich moralisch nicht für gut finde. Da haben wir Christen haben es auf das reduziert. Alles in unsere Lebensbereiche, wo wir nicht Gottes Ziel verfolgen, und da ist es mal gut zu fragen, Gott, welche Absicht hast denn du, kann uns in Gefahr bringen, zu sündigen. So. Das war der Vorspann auf eine der wichtigsten Bibelstellen, zu denen ich heute komme, die meine Synapse wieder zum Qualmen gebracht haben. Da gab es noch so einen Beitrag im Spiegel vor viele, viele Jahre. Kinder bis 3 Jahre, da war so die Überschrift, bis ihre Synapsen qualmen. Da ging es so darum, wenn die ersten Kinder mit Handys unterwegs waren. Wir gehen rein in den Römerbrief, weil dort liegt die Grundlage für meine Antwort. Da liegt die Grundlage drin, wie wir in einer Versuchung einer Sünde gut widerstehen können. Und jetzt haben wir unter Sünde ein ganz breiter Aspekt drin. Aber die Antwort ist generell ganz universell. Und für mich ist nochmal wichtig, wenn wir das gleich lesen, Römer 6, Vers 1 bis 7. Sünde ist nicht eine Tat, sondern wenn Paulus von der Sünde schreibt, dann geht es um unsere sündhafte Natur. Dann geht es um das sündige Wesen in uns drin, dass wir in Christus eben noch waren, kommen wir nachher noch drauf, das hat sich ja komplett verändert, und das dann zum sündhaften Handeln führt. Also das, was in mir drin steckt, das kommt nach außen raus, oder? Also deswegen, wenn man von Sünde redet, sprechen wir nicht von dem, wenn was schief läuft, sondern wir gucken es uns gleich an mit dem Paulus. Es geht um die sündhafte Natur, die wir waren, bevor wir durch Jesus Christus wiedergeboren wurden. Und das ist die gute Botschaft. Und in den 7 Verse, das ist vorher noch aufgeschrieben, wenn wir die wirklich glauben würden, wenn wir wirklich mit dem Herzen glauben würden, was dort gleich steht, und ich, das ist meine Absicht für die Predigt heute, uns alle einzuladen, das wirklich zu glauben, weil das ist der Schlüssel, um mit Sünde und Versuchungen gut umzugehen. Wenn wir das wirklich glauben würden, dann wird es unser Leben, unsere Sichtweise verändern. Gehen wir rein in den Römerbrief. Ich habe die neue Genfer Übersetzung, weil sie für mich eine Sprache hat, die das Ganze hammermäßig ausdrückt. Lass uns mal lesen, Schritt für Schritt, was Paulus uns hier schreibt. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Also können wir Römer 5 lesen, was er da so alles bringt. Und er sagt, welchen Schluss ziehen wir daraus? Sollen wir also weiter sündigen? Er beschäftigt sich stark mit der Frage, was ist Sünde und was ist Gnade drum und dran? Damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt, das ist ja oft die Frage, die wir haben, wenn es um den neuen Bund geht, der ist dann nicht irgendwie liberal, kann man dann einfach sündigen drum und dran? Und Paulus sagt, hallo, jemand zu Hause? Sollen wir sündigen, damit sich Gnade auswirkt? Nein, niemals, um das geht's doch gar nicht. Paulus sagt, um das geht's doch gar nicht. Wenn du so denkst, bist du auf einem Falle, völlig falsche Denkmuster. Wir sind doch, schreibt er, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können da wir noch länger mit der Sünde leben? Und da steckt schon mal die erste wichtige Botschaft drin. Wenn du mit Christus Neuanfang machst, und wir haben gleich noch einen Taufvers mit da dabei, und die Taufe ist ein bewusstes Zeichen da dafür, dass du mit Christus gekreuzigt und begraben, gestorben bist, dann bist du doch für die Sünde tot. Wie willst du da noch länger mit ihr leben? Also, wie können wir doch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben. Also Taufe ist nicht irgendwas, Taufe ist im ursprünglichen Sinn eigentlich eine Beerdigung. Und gleich im Anschluss eine Wiederauferstehung, oder? Eigentlich Römer 6, das ist das klassische Thema, wenn man Taufvorbereitung durchmacht. Paulus schreibt hier, wir sind mit Christus gestorben, mit ihm begraben. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also Taufe ist Beerdigung unserer sündhaften Natur und Wiederauferstehung zu neuem Leben in einer neuen Identität als neue Kreatur, als neue Schöpfung im Heiligen Geist durch Jesus Christus. Und das schreibt Paulus hier. Und das ist der Schlüssel, wenn es darum geht, wie kann ich der Sünde widerstehen? So, es geht noch weiter. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist, also das ist wirklich bei der Taufe das Sinnbild, sein Tod, unser Tod, das geht gemeinsam. Und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Und jetzt kommt der Schlüsselvers. Paulus sagt, was wir verstehen müssen. Zu meiner Frau heute Morgen im Bad gesagt, heute darf ich das erste Mal sagen, wir müssen. Nicht, weil das von mir kommt, sondern weil Paulus sagt, was wir verstehen müssen. Schwäbisch sagt, kapiert's endlich. Wenn wir das verstehen, was jetzt kommt, dann haben wir das Wichtigste verstanden. Was wir verstehen müssen, ist dies, sagt Paulus. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Und jetzt kommt's. Damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und jetzt werden wir so ein fettes Amen richtig an der Stelle. Amen. Hey, wisst ihr, was da dahinter steckt? Da geht's nicht mehr darum, ich muss gegen Sünde kämpfen. Da geht's nicht mehr darum, ich muss in der Versuchung standhalten. Da predigt ein Prediger vorne, nämlich macht die Augen zu, wenn er an der Werbung vorbeiläuft. Und wenn er das moralisch tut, dann macht es nicht. Da geht es gar nicht mehr drum. Die Botschaft von Paulus ist, wo wir mit Christus eins geworden sind in seinem Tod, ist unsere sündige Natur gestorben. Und wir sind vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache. Und wisst ihr, warum wir oft noch so ein Problem damit haben, mit Sünde und andere Dinge? Weil wir die Tatsache nicht wirklich verstanden haben. Weil wir das in unsere Herzen vielleicht noch gar nicht zu 100% begriffen haben. Ich habe so ansatzweise ein bisschen kapiert. Aber was hier steht, ist bahnbrechend für alles Weitere im Umgang mit Sünde und Versuchung. Weil es ist eine Tatsache, dass wir vom Herrschaftsanspruch befreit sind. Das heißt, du wurdest aus dem Gefängnis entlassen und lebst in Freiheit. Das ist eine Tatsache. Da gibt's nichts mehr zum Diskutieren. Schon gar nicht mit dem Teufel, der besiegt ist. Da müssen wir auch nicht geistlich kämpfen wie verrückt. Sondern das Einzige, glaub diese Tatsache in deinem Herzen. Und es wird sich alles verändern. Ich glaube, dass wir immer noch unter sündhaftem Verhalten leiden, weil wir immer noch ein Stück weit glauben, dass es nicht wahr ist, was da vorne steht. Ich glaube, wir können das manchmal nicht so richtig. Stimmt es wirklich, Paulus? Stimmt es wirklich, dass mein sündiges Wesen unwirksam gemacht worden ist? Also wenn ich mein Leben angucke, ich sehe doch noch andere Dinge. Ich sehe doch das eine oder andere noch. Was ist dann die Antwort drauf? Nicht zu kämpfen, sondern okay, ich gehe zurück. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, es ist unwirksam gemacht. Und ich habe uns drei Möglichkeiten mitgebracht, weil das ist jetzt mal alles theologisch-theoretisch. Das ist aber extrem wichtig, weil wenn ich diese Wahrheit nicht verstehe, dann werde ich immer wieder zurückfallen, doch noch was selber tun zu wollen, um widerstehen zu können. Und das geht schief, ganz ehrlich. Und wenn es gut geht, dann werden wir meistens stolz drüber. Deswegen ist mir das so wichtig. Drei praktische Möglichkeiten, die ich euch heute mitgeben möchte, die mir wichtig geworden sind aufgrund ihrer Grundlage. Die erste: Wie können wir mit Versuchungen erfolgreich widerstehen? Die erste Möglichkeit: Sag der Sünde, dass du für sie gestorben bist und nicht mehr unter ihrem Herrschaftsanspruch stehst. Also das, was wir gerade gehabt haben, ist eigentlich die erste Antwort. Wie kannst du gut in Versuchungen umstehen? Jetzt kommt eine Situation, wo du genau merkst, okay, das ist jetzt nicht gut, wenn ich das tue. Und jetzt legen wir mal alle alten Strategien ab. Und die völlig neue Strategie wäre zu sagen, Sünde, mit dir habe ich doch nichts mehr zu tun. Ich bin von deinem Herrschaftsanspruch befreit. Für dich bin ich tot. Also verzieh dich. Punkt. Erste Möglichkeit, die ich euch einfach anbieten möchte. Die Verse dazu, Römer 6, Vers 2, hatten wir schon. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Und dann kommt noch Römer 6, Vers 11 dazu, also Paulus wiederholt sich, weil er wahrscheinlich vermutet hat, wir haben es nach ein paar Versen schon wieder vergessen, was er vorne gesagt hat. Also Römer 6, Vers 2 und Römer 6, Vers 11 ist fast das Gleiche. Er schreibt hier, deshalb gilt darum auch für euch. Also das gilt, das hat Bestand, das ist eine Tatsache. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Ist das so einfach für uns, Robert, oder? Das ist, für religiöses Denken ist das zu einfach. Für Denkweise und im alten Bund ist das zu einfach. Und vom Leben im neuen Bund, von dem ich so begeistert bin, ist das weg von mir. Es ist alles vollbracht. Ich habe mit der Sünde nichts mehr zu tun. Und ich spreche nur noch die Wahrheit aus, die auf meinem Herzen ist. Ich bin für die Sünde tot. Und deshalb verpiss dich. Wisst ihr, wenn das beim ersten Mal nicht gleich klappt, und beim zweiten Mal nicht gleich klappt, vielleicht klappt es in ein paar Wochen, weil ich habe eins gelernt, unser innerer Mensch, der braucht Erneuerung, bis er die Dinge wirklich glaubt. Und deshalb geht es mir nicht darum, dass ich was Stupide bekenne, wenn sowas vorkommt, sondern dass es in schlechte Zeiten das aus meinem Herzen rauskommt, womit ich es in gute Zeiten füttere. Also das war die erste Möglichkeit. Wenn es euch zu simpel ist, probiert es trotzdem mal aus. Ladet euch dazu ein. So, die zweite Möglichkeit. Wie können wir mit Versuchungen zur Sünde gut umgehen? Ich erkläre es gleich, was hier steht. Sag deinem Mangel, dass er in Christus überfließend gestillt wurde. Wie komme ich jetzt auf Mangel? Was hat das jetzt mit Versuchung zu tun? Ich habe einen tollen Freund, Max Konrad Gille, hat ein Buch geschrieben, Freiheit ruft, kann es euch nur empfehlen. Ein Kapitel davon heißt, die Versuchung des Mangels. Da hat er hier mal sonntags gepredigt vor ein paar Jahren, wo man Seminar hatte. Und ich muss ihm zustimmen, ich glaube, dass die meisten Sünden aufgrund eines Mangeldenkens in uns passieren. Ich glaube, wie in Garten Eden am Anfang auch im Paradies, viele Bäume, ein Baum nicht, du hast einen Mangel in deinem Leben. Denn einen Baum braucht es auch noch, auch wenn alle anderen die Fülle waren. Ich glaube tatsächlich, dass die einzige Art, wie unser Teufel auch verführen kann, dass uns irgendein Mangel vorgaukelt. Ich meine, einen Mangel verstehe ich, Entschuldigung, das Beispiel hatte ich letztes Mal schon in der Predigt, wenn ihr noch nie Mercedes gefahren seid, dann müsst ihr halt mal einfahren. Sünde, gell? Nee, aber es ist schon wirklich so, oder? Also überall dort, wo ich einen Mangel spüre und ich versuche, den irgendwie selber zu stillen, das führt zu keine guten Dinge in meinem Leben. Wenn ihr mal euer Leben anguckt, wahrscheinlich ähnlich nicht. Und das ist doch die einzige Art, wie der Teufel uns verführen kann. Guck mal, da ist ein Mangel. Deine Frau hat dich seit 3 Tagen nicht mehr anguckt. Vielleicht guckt dich eine andere an. Er kommt, zeigt uns einen Mangel und will uns eine Lösung anbieten, die außerhalb von Gottes Idee ist. Das ist seine einzige Taktik. Also der Teufel ist letztendlich einfach zu durchschauen. Und deshalb die zweite Möglichkeit, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass wo es ihm gelingt, unseren Mangel vorzugaukeln in unserem Leben und eine schnelle Lösungsfindung über eigene Wege, da ist tatsächlich die Gefahr groß, dass man in einer Versuchung versagt. Und was verstehe ich unter Mangel? Das ist so vielfältig. Zum Beispiel alles mein Leben. Vielleicht findet ihr euch da wieder. Wo ich einen Mangel an Aufmerksamkeit habe, da versuche ich irgendwo im Mittelpunkt zu stehen. Und wenn ich im Mittelpunkt stehe, dann steht nämlich Jesus im Mittelpunkt. Also so ein Mangel an Aufmerksamkeit bei Kindern, könnt ihr mal beobachten, wenn sie lange keine Aufmerksamkeit bekommen, was dann passiert, was sie alles tun, um Aufmerksamkeit zu kriegen, abstruse Dinge, oder? Und das hört im Teenageralter nicht auf. Also ein Mangel an Aufmerksamkeit führt ganz häufig zu einem Verhalten, das nicht Gottes Ziel ist. Ein Mangel an Bedeutung. Wenn ein Mensch bei sich spürt, er hat eigentlich keine Bedeutung. Keiner beachtet ihn auch ein Stück weit. Und wenn Bedeutung im Leben fehlt, dann führt das oft zu einer Überkompensation, dass ich Recht haben muss unbedingt. Theologische Streitigkeiten ist oft ein Mangel an Bedeutung. Wenn ich da richtig liege, dann habe ich Bedeutung, oder? Im Geschäft, im Business, ich kann es in der Hierarchie angucken, wie die miteinander umgehen, katastrophal. Mangel an Bedeutung. Wer hat am meisten zu sagen? Wer hat Recht? Auch in einer Gemeinde. Wenn wir das Thema Bedeutung nicht geklärt haben, dann würdet mir aufstehen und gucken, dass man Bedeutung bekommt. Dann geht es ums Bestimmen. Wer bestimmt, wo es lang geht? Der Bestimmer hat der, der Bedeutung hat. Das will uns die Welt und der Teufel vorgaukeln. Und es führt immer ein schwieriges Verhalten. Immer. Also da ist ein ganz großer Versuchungsaspekt, wo ein Mangel da ist. Mangel an Sicherheit. Wenn ihr unsicher aufgewachsen seid, dann werdet ihr irgendwie versuchen, den Mangel zu stillen. Aber alles, was außerhalb von Gott ist, das wird schwierig. Das ist auch keine finale Lösung. Das führt in sündiges Verhalten. Entweder versuche ich materiell mich abzusichern ohne Gott. Ich versuche in Beziehungen sicher zu sein, dann beginne ich es zu manipulieren. Ich versuche, dass du dich so verhältst, dass mir es gut geht. Das führt immer zu ganz schwierigen Situationen. Und all das ist ein Angriffsgebiet. Und ich glaube tatsächlich, 90% allem Quark in meinem Leben ist aufgrund von einem Mangel gewesen. Und deshalb diese Lösung. Sag deinem Mangel, dass wenn er in der Versuchung kommt und der Teufel will dir irgendeinen Mangel vorgaukeln, den du in deinem Leben hast, dann sag ihm, dass dieser Mangel in Jesus und zwar überfließend gestillt wurde. Und ich habe uns 2 Verse mitgebracht. Psalm 23, Vers 1, auch aus der Neue Genfer Übersetzung. Da schreibt David: Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Und zwar völlig unabhängig, was du denkst, was in deinem Leben noch Mangel da ist. Wisst ihr, das ist eigentlich dann, sind wir am Zentrum vom Evangelium. Dass wenn wir nur Jesus brauchen für unser Leben und er alles für uns ist, dann gibt's nichts mehr, an was mir irgendwie Mangel leidet. Aber wenn er nicht uns vollständig absättigt, dann ist immer irgendwo ein Mangel in unserem Leben, den wir entdecken können, was wir noch alles brauchen, um glücklich zu sein. Und dieser eine Vers, vielleicht ist das, was ihr diese Woche mitnehmen könnt. Mal morgens aufzustehen, zu sagen, danke Jesus, du bist mein Hirte. Und darum leide ich keinen Mangel. Keinen Mangel. Und ich versuche es auch nicht irgendwo abzusättigen. Und dann dieser berühmte Vers, Johannes 10, Vers 10. Mal den zweiten Teil rausnehmen, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Und zwar Leben im Überfluss. Und wenn man die Wahrheit tief auf unser Herz schreibt, dann kann in einer Versuchungssituation der Teufel kommen, wie er will, und kann dir einen Mangel vorgaukeln. Dann kannst du sagen, das Thema hat sich erledigt. Der Herr ist mein Hirte, ich habe keinen Mangel. Jesus kam und ich habe Leben im Überfluss. Also Teufel, verschwinde einfach. Verschwinde einfach. Könnt ihr mal die Versuchungsgeschichte von Jesus mal durchlesen. In der Wüste 40 Tage, Mangel an Essen. Wie begegnet ihm Jesus? Ich habe genug, das Wort Gottes sättigt mich. Mangel an Bedeutung, stürze ich mal von der Zinne runter, dann sehen alle, wer du bist. Jesus sagt, Bedeutung brauche ich nicht, wenn mich da runterstürzt, die Engel auffasset. Ich weiß, wer ich in Jesus bin, in meinem Vater, sagt Jesus. Mangel materiell durch die ganze Welt, Einfluss drum und dran. Jesus sagt, ich brauche diesen Einfluss nicht. Ich weiß, was ich im Vater habe. Er ist uns da vorausgegangen, in dieser Versuchung des Mangels. Das war der zweite. Jetzt komme ich zum letzten praktischen Tipp. Wie können wir in Versuchungen der Sünde erfolgreich widerstehen? Und der dritte Tipp ist, sag deinem inneren Menschen, wer er in Christus ist. Oder sag deiner Seele, wer sie in Jesus Christus ist. Und ich habe eins gemerkt, wenn ich nicht weiß, wer ich in Jesus bin, dann ist eine innere Unsicherheit, die in Versuchungen nie weiß, wie sie damit umgehen soll. Und der praktische Tipp ist relativ einfach. Ich habe nur zwei Bibelverse, die löse ich schon auf zuerst. Galater 2, Vers 20, schreibt Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also es geht darum, wer Jesus in mir ist, dass mir das eine innere Stärke gibt. Und Kolosser 3, Vers 10, und ich habe die Übersetzung gefunden, die heißt das Buch. Kennt ihr jemand von euch? Also ich gucke immer bei bibelsurfer.de, was da so drin steht, und da kam dann, ich habe noch Identität gesucht, ob es irgendeine Übersetzung gibt mit diesem Wort Identität. Und da habe ich eine gefunden, das Buch. Und dort schreibt die Übersetzung folgendes. Und ihr habt euch in euer neues Ich gekleidet. Sind wir wieder bei Jesus. Altes Kleid mit Löcher, Fetzen, neues Kleid. Ihr habt euch in euer neues Ich gekleidet. Ihr habt Jesus angezogen. In dieser neuen Lebenswirklichkeit werdet ihr immer neu bestärkt. Dabei ist Jesus euer Vorbild, der diese neue Identität erschaffen hat. Ihn wollt ihr als vollkommen erkennen. Also es geht darum, dass wenn ihr Jesus annehmet, wenn ihr wiedergeboren werdet, dann schenkt er in dir auch eine völlig neue Identität. Wenn wir Jesus anziehen und er in uns lebt, dann haben wir eine völlig neue Identität. Und das Thema Identität ist so zentral. Wir müssen wissen, wer wir in Jesus sind. Wir müssen wissen, dass wir in Christus die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. Wir müssen wissen, dass wir in Jesus Christus heilig sind. Wir sind nicht heilige Sünder, nee. Das ist auch so eine völlig krumme Theologie. Wir sind heilig, Punkt. Und je mehr ich das glaube, desto mehr wird es aus meinem Leben rausfließen. Du bist Sohn und du bist Tochter Gottes. Du bist die Braut, die Reine. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid schon reingewaschen um des Wortes willen, dass ich zu euch rede. Also wir sind schon reingewaschen. Jesus braucht uns auch nicht mit die ganze Körperwasche und alles drum und dran. Sein Wort macht uns rein. Wir haben eine völlig neue Identität. Wir sind eine neue Schöpfung in ihm. Und was hat das jetzt mit der Frage zu tun, wie mir in Versuchungen widersteht? Ganz praktisch. wenn du mittendrin bist in so einem Versuchungsgeschehen. Dein Kind kommt, irgendein Scheiß baut, das nächste kommt und du flippst völlig aus und bist dabei, irgendwas Ungerechtes zu tun, von dem du genau weißt, es ist nicht gut, aber es ist gerade meine Notlösung. Dann drück mal die innere Pausetaste und sag, okay, ich bin die Gerechtigkeit in Jesus Christus vor Gott. Ich bin die Gerechtigkeit. Ich bin die Gerechtigkeit und jetzt wird gerechtes Handeln aus mir rausfließen. Ich werde jetzt nicht irgendwas Ungerechtes tun, nur dass ich meine Ruhe habe, sondern ich bin in Christus die Gerechtigkeit. Amen. Du bist irgendwo unterwegs und es ist tatsächlich, ich habe heute Morgen nach einem zerfetzten Kleid gesucht. Ich dachte, ich muss euch das präsentieren, wie so ein Kleid mit Fliege aussieht. Ihr Männer macht es nicht. Bei einem zerfetzten Kleid kommen so ein paar Bilder mit Frauen, die zerfetzte Kleider anhaben, aber die sind nicht ganz so keusch und rum, wie wir uns das vorstellen. Und wenn euch sowas passiert, und das war heute Morgen während der Predigtvorbereitung, war das genau das Thema. Da saß ich da, denke, okay, ich bin die Reinheit Gottes in sich. Jesus Christus ist in mir die reine Braut. Ich habe mit schmutzigen Gedanken nichts zu tun. Also verpiss dich einfach. War heute Morgen ganz praktisch. Inmitten der Versuchung sprecht aus, wer ihr in Jesus Christus seid. Und entweder das wird gleich funktionieren oder im Laufe der nächsten Wochen. Aber wenn ihr mittendrin seid in einer herausfordernden Situation, bekennt eure Identität. Und dann wird was in euch drin passieren, womit der Versuchung auf eine völlig andere Art und Weise umgehen wird, als ihr bislang das getan habt. Vielleicht seid ihr dabei, ungeduldig zu reagieren. Kann man vorstellen, als Lehrer ist es nicht ganz einfach, mit einer Klasse geduldig umzugehen. Oder mit Kindern, Sarah ist gerade gar nicht da. Auch in einer ungeduldigen Situation oder mit eurem Ehepartner innerlich Pausetaste drücken. Sag, okay, Jesus, danke. Du in mir bist die Geduld in Person. Und das Ganze hat einen Trick. Wir schauen nicht mehr auf uns, auf unser altes Wesen, sondern wir konzentrieren uns darauf, wer Jesus ist. Wer Jesus in uns ist und was er getan hat. Und das ist vom Prinzip her alles, was ich euch heute mitgeben möchte. Das sind die drei Antworten, die ich gefunden habe. Und ich habe sie nochmal ein bisschen aufgezeichnet. Drei Möglichkeiten, in der Versuchung mit Sünde erfolgreich umzugehen. Sag der Sünde, dass du für sie gestorben bist. Sag es einfach, wenn sie kommt. Weil das ist die Wahrheit, die Paulus uns wirklich rüberbringt. Sag deinem Mangel, dass er in Jesus Christus gefüllt ist. Das ist die Wahrheit, was Jesus sagt. Ich gebe euch Leben im Überfluss. Und dann sag deiner Seele, deinem inneren Menschen, wer er in Jesus wirklich ist, damit du innerlich stabil bist da drin. Also kein Glaubenskampf mehr in dem Sinn, sondern ein Bewusstsein, ein Bewusstmachen dessen, was wir in Jesus bereit sind. Vielleicht hat es euch angesprochen, ich weiß nicht. Ich wusste, das ist keine einfache Kost heute Morgen. Aber es ist so zentral zu verstehen, was Paulus im Römerbrief uns rüberbringt. Es ist so zentral zu verstehen, dass alles vollbracht ist und dass ich es nehmen darf und in meinem Leben anwenden darf. Und ich glaube wirklich, und das ist meine Einladung, füttert euer Herz mit den Wahrheiten. Schreibt diese Wahrheiten auf euer Herz. Wenn ihr morgens aufwacht, dann sagt, okay, Papa, danke, dass ich dem Herrschaftsanspruch von der Sünde befreit bin. Danke, Papa, dass ich in Jesus Christus die Geduld heute bin, die ich auch brauche für den Tag. Danke, Vater, dass du mich so sehr liebst, dass ich nicht ein falscher Trost irgendwo brauche, sondern dass du die Fülle bist für mein Leben. Und wenn wir das einübt, wenn wir das ständig tun, wenn wir beständig in dieser Wahrheit drin sind, dann glaube ich, wird es uns einfach fallen, in so einem Versuchungsaugenblick, wer immer der für jeden Einzelnen aussieht, völlig unterschiedlich, wie Sünde völlig unterschiedlich aussehen kann, dann werden wir spüren, was die Kraft des vollbrachten Werkes in unserem Leben tun wird. Ohne, dass ihr hinterher völlig fertig seid, ohne, dass ihr euch verdammt fühlt am Ende des Tages, aber auch ohne, dass wir uns irgendwas anrechnen können an dem, was da passiert ist. Und dann wissen wir, dass alles von Gott kommt, Römer 11, Vers 36, dass alles von ihm kommt. Und dann wissen wir, dass alles durch ihn geschieht. Und dann wissen wir auch, dass alle Ehre zu ihm geht. Amen. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Vater, und ich danke dir dafür, dass es eine Wahrheit ist, wo man vielleicht gerade denkt, okay, was passiert da gerade? Kann das wirklich sein, dass diese Freiheit pur erlebbar ist? Und ich bete, Jesus, dass du uns heute Morgen wirklich durch deinen Geist der Weisheit und der Offenbarung aufschließt, was Paulus hier schreibt. Ich bete, Vater, dass es in unser Herz ganz tief hineinfällt, dass unsere alte, sündhafte Natur mit Christus gestorben ist und dass wir auferstanden sind zu einem neuen Leben, als neue Schöpfung, als neue Kreatur, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz des Todes und der Sünde stehen, sondern unter dem Gesetz des Geistes in eine Freiheit hineinkommen, Jesus, die alles Denken sprengt und übertrifft. Ich danke dir für dein vollbrachtes Werk am Kreuz. Ich danke dir, Jesus, für eine völlig neue Identität. Ich danke dir, dass wir, Jesus, in dir heilig sind, dass wir in dir wirklich diese reine Braut sind, die du zubereitet hast. Ich danke dir, Jesus, dass wir in dir eine neue Schöpfung sind. Ich danke, dass wir, Jesus, in dir diese Söhne und Töchter Gottes sind, die wissen, wer ihr Vater ist und wo die Wahrheit ihr ganzes Leben bestimmt. Und Jesus, ich bete heute Morgen auch, dass du jeden Mangel in unserem Leben durch deine Liebe, durch deine Güte, durch deinen Trost ausfüllst. Jesus, dass wir nicht an falsche Tröster suchen, Jesus, und uns irgendwas einreden lassen, was es noch braucht, sondern Jesus, ich bete heute Morgen wirklich von Herzen und sage dir das, du bist genug. Du bist der gute Hirte. Und weil du der gute Hirte bist, gibt es keinen Mangel, weil es keine Erfüllung außerhalb von dir gibt. Ich glaube, das ist wichtig. Jesus, ich danke dir dafür. Es gibt außerhalb von dir keine Erfüllung. Und deshalb gibt es mit dir auch keinen Mangel. Jesus, es gibt außerhalb von dir keine wahre Erfüllung. Und deshalb gibt es mit dir auch keinen Mangel in unserem Leben. Wir können nichts verpassen, Jesus, was wir in dir nicht bereits schon haben. Wir können nichts verpassen, Jesus, was wir in dir nicht gefunden haben. Und ich bete, Papa, dass du uns in diesen Prozess des Glaubens hineinführst und dass du uns diese Offenbarung immer tiefer gehen lässt. Amen.